Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance im besonderen Familien.
Frage der Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hi, schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, eurem Podcast für mehr Balance in besonderen Familien. Ich bin Isa und nehme euch hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren Familienalltag. Hier geht's um Neurodivergenz, darum, als Eltern trotz all dem Chaos und Stress die innere Balance zu halten oder sie wiederzufinden, das Leben zu genießen, mit Humor zu nehmen, aber auch ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste zu sprechen. Was immer Thema ist und was mir total am Herzen liegt, ist, euch zu zeigen, hey, auch wenn wir das nicht immer auf dem Schirm haben, ist unser Alltag im Großen und Ganzen schon ziemlich wunderschön. Und der Hi Baby Podcast ist unser Ort, an dem wir uns miteinander verbinden, uns unterstützen, Kraft tanken, gute Laune bekommen und unser Familienleben gerade mit Neurodivergenz richtig durchrocken. Mega schön, dass du da bist. Und wir starten wie immer mit dem Check-in in uns selbst im Hi Baby Podcast. Und dazu komm einfach mal wieder bei dir selbst an. Wenn du möchtest, schließ mal, wenn du möchtest und wenn du kannst, schließ mal kurz die Augen. Verbinde dich mit deinem Atem. Der Atem ist oft die einfachste Technik, um runterzukommen und auch oft einfach so ein Status quo, wie geht's mir jetzt gerade im Moment? Ist dein Atem flach? Ist dein Atem tief und entspannt? Ist er irgendwie verspannt? Also hast du vielleicht auch, wenn du mal so in dich reinspürst, den Bauch angespannt? Hast du den eingezogen? Hast du die Schultern angespannt? Das merken wir oft, indem wir einfach mal die Schultern zu den Ohren hochziehen und dann ganz locker fallen lassen und uns so vorstellen, dass die Schultern wirklich nach unten hinten fallen dürfen. Du kannst auch mal so tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten, das aktiviert oft nochmal so den ganzen Organismus und dann tief und vollständig ausatmen. Und einfach mal diese paar Minuten hier heute jetzt nutzen, in dich reinzuspüren, wie es dir gerade geht, was gerade präsent ist. Und dann können wir auch mal so ein gemeinsames Gedankenexperiment machen, dass wir uns sagen, jetzt ist jetzt und es gibt nur das Jetzt. Und das ist eigentlich ein totaler Trugschluss, ne? Unsere Vorstellung von Zeit. Diese lineare Vorstellung von Zeit, die gibt's gar nicht. Sondern es gibt eigentlich immer nur jetzt, jetzt, jetzt. Und das heißt, es ist für mich immer so ziemlich entspannend, wenn ich mir das sage. meine ganzen innerlichen To-Do-Listen. Scheiß drauf, ne? Jetzt ist jetzt. Und jetzt ist deine Zeit, dich mal mit deinem Körper zu verbinden. Und das ist wichtig. Genau. Spür auch gern mal rein, wie es dir gerade geht. Vielleicht kommt intuitiv was hoch, was dir dein System gerne sagen möchte. Kannst du mal so reinfragen. Gibt's was, was du mir sagen willst? Körper, Geist, Seele. Und bei mir ist es so krass, da kommt immer in derselben Sekunde kommt irgendwas hoch. Und dann darf man da gar nicht anfangen, groß drüber nachzudenken, weil das, was da hochkommt, das kommt aus irgendeinem Grund hoch. Und das kannst du ja einfach mal so komplett wertfrei annehmen. Und du darfst dich jetzt gerne noch ein bisschen weiter entspannen und mit dir verbinden, während ich kurz erzähle, wie ich gerade da bin, um euch so einen kleinen Einblick in unseren Alltag zu geben. Ich habe gestern meine mein Antibiotikum abgesetzt. Nach 7 Tagen musste ich also richtige Hämmer nehmen, weil ich nach unserem Urlaub ja so eine richtig schlimme Mandelentzündung mit Gaumenzäpfchenentzündung bekommen habe und irgendwie gar nicht mehr atmen und schlucken konnte. Und das habe ich gestern abgesetzt und also gestern Abend Sätze genommen und ich habe mich bis gestern echt auch noch krank gefühlt und dazu die Hitze, die jetzt die letzten Tage da war. Und ich bin auch so ein bisschen irgendwie nicht so ganz wieder da, habe ich das Gefühl, noch nicht so ganz fit. Aber ich bin gerade total erleichtert, dass die Halsschmerzen nicht stärker wurden. Ich hatte gestern so das Gefühl, oh, ich kriege vielleicht einen Rückschlag, weil es mir so schlecht ging. Ich glaube aber, das war einfach nur hitzebedingt. Und weil ich natürlich auch mich nicht weiter geschont habe. Ich bin eigentlich die ganze Woche krankgeschrieben vom Krankenhaus. Als Selbstständige ist es so ein bisschen, ja, muss man halt so schmunzeln, denkt sich, ja. Ich habe mir echt überlegt, ich müsste mal nachfragen, weil ich ja in der Künstlersozialkasse bin, ob die da dafür dann einem, ob man da Asche kriegt, wenn man dann einfach mal eine Woche nicht arbeitet. Aber gut, genau. Deswegen bin ich heute eigentlich erleichtert und fühle mich so ein bisschen wie so nach so einem kleinen Sturm eben, wegen dieser blöden Entzündungsgeschichte da im Rachen. Und erleichtert und froh, dass die Halsschmerzen jetzt dann doch wieder weggingen und ich mit euch die neue Hi Baby Podcast Folge wieder so in Frische machen kann und nicht schon wieder irgendwie krank oder am Rumkrächzen hier. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in Juni Recap. Mein Gott, wie krass ist das? Wir sind schon wieder in der Jahreshälfte angekommen. Juni Recap 2025. Was war los bei uns im Juni? Was für Gedanken haben mich als Mama beschäftigt? Was würde ich dem Juni auf einer Skala von 0 bis 10 geben? Eine 7. Ja, eine richtig gute, solide 7, die eher in eine 8, tendenziell in eine 8 drückt. Ich habe 3 Hauptthemen für die Folge, wo ich gedacht habe, da möchte ich mal drüber sprechen. Das ist zum einen Never Ending Story Schlaf. Da haben wir gerade ein neues Kapitel aufgeschlagen. Zum anderen sind es Gedanken rund um Schule und Hort. Da wird ja bei uns im September auch wieder einiges anders werden. Also Schule und Hort bei Kindern mit Autismus und ADHS. Und zum anderen wollte ich euch nochmal mit in meine Gefühlswelt nehmen. In den letzten Wochen habe ich ja auch, also das ist ja klar, im Februar hatte ich die 2. Fehlgeburt, im Oktober hatte ich die 1. Genau, oder war das September? Naja, es war im Herbst und es war im Winter. Und ich habe ganz viele Nachrichten von euch bekommen, wo ihr euch gewundert habt, warum wir ein drittes Kind wollen und so weiter und wie der Wunsch zustande kam. Und das ist jetzt echt auch nochmal im Urlaub, hat es sich echt auch nochmal gewandelt. Und es ist spannend, das zu beobachten, weil wir uns tatsächlich ja auch selber recht unsicher waren, weil der Wunsch war da und wir dachten uns halt so, naja, die ersten Jahre mit Kleinkind, die sind anstrengend. Aber wenn du es auf einer langen Sicht betrachtest, dann hast du halt 2, 3, 4 anstrengende Jahre, aber danach 30 Jahre mit 3 Kindern statt nur mit 2. Was heißt nur, ne? Aber es war halt so für uns in Gedanken. Und tatsächlich haben mein Mann und ich jetzt im Urlaub auch so miteinander nochmal gesprochen und gesagt, hey, vielleicht ist es auch okay mit 2 Kindern. Und das ist so ein neues Gefühl, das gerade in mir hochkommt, dass ich habe immer gedacht, wir kriegen 3 Kinder. Das war auch schon immer mein Wunsch. Ich bin groß geworden mit dem Wunsch, 3 Kinder zu haben. Und bin jetzt zum ersten Mal so da dran zu sagen, hey, ich sehe gerade die Benefits, ne? Also wir hatten wirklich einen ultra entspannten Urlaub. Der war so schön und es ist tatsächlich auch gar nicht so der Mucki, der uns immer auf Trab hält im Alltag. Überhaupt nicht. Das denken oft viele, also gerade so, wenn ich mit Verwandten spreche, dann denken die oft, wenn ich so ächze oder sage, boah, das war so eine anstrengende Woche oder ich hatte heute so einen beschissenen Tag, irgendwie gab es nur Trouble. Und dann denken die oft, das ist, na klar, das muss an dem Kind mit der Behinderung liegen, ne? An dem Kind mit Autismus und ADHS. Und es ist spannend, dass es häufig nicht so ist, ne? Und dass es oft auch eher die Kleinere ist, die einfach aufgrund ihres Alters, die ist jetzt halt 3,5, Trotzphase, Autonomiephase, ach, das ist doch dasselbe, oder? Früher hat man Trotzphase gesagt und heute sagt man Autonomiephase. Wie auch immer, alter Schwede, dieses Mädchen hat einen Dickschädel, die hat einen Charakter. Wow! Und die ist so eine krasse Person, also krass im Sinne von, ich liebe sie, krass abgöttisch. Und sie ist auch wirklich so ein, sie ist einfach meine Tochter. Ich merke das immer mehr. Das ist auch so schön zu beobachten. Ich merke es immer mehr, wie ähnlich sie mir ist und was sie von mir alles hat und was für ein... Oder ich habe auch wirklich neulich gedacht, so, ja, die eigenen Kinder, das ist man selbst in der Next Generation, irgendwo man selber mit einem Upgrade irgendwo eben weiterentwickelt, nochmal feinschliffiger und nochmal, natürlich nicht identisch, natürlich haben die, ist immer auch total die eigene Persönlichkeit und trotzdem sehe ich halt so vieles, wo ich denke, oh Gott, ey, ich war ja als Kind genau gleich und ich kann das so fühlen und so verstehen, dieses Fantasievolle, was sie hat, aber auch so, jetzt so einen ultrascharfen Verstand und kann Dinge so krass in Zusammenhang setzen und ist so verspielt und so, die hat so eine zauberhafte Welt, in der sie lebt, ne? In dieser Kinderwelt mit allen möglichen magischen Details, die sie sich da so zusammenbastelt. Und ja, sie ist eben auch super herausfordernd in ihrem Verhalten. Und ganz, ganz oft sage ich dann auch zum Großen, zu unserem Sohn, du, da, es tut mir leid, ne? Da musst du dich jetzt einfach mal kurz zurücknehmen. Deine Schwester ist erst 3 und die braucht das jetzt. Wir machen es jetzt so. Ja, und in diesem Urlaub war das erstmals echt entspannt. Also da haben wir wirklich gemerkt, so okay, auch die kleine Murmel ist nicht mehr ganz so klein. Beispiel beim Essen im Restaurant, im Buffet, ne, in diesem ressorteigenen Restaurant, da konnten wir die auch einfach mal am Tisch jetzt mal alleine sitzen lassen und sagen, hey, wir gehen uns was zum Essen holen. Du bleibst bitte sitzen und wartest, bis wir wieder da sind. Weil sonst hätte es irgendwie, ne, sonst hätten wir so 1,5 Stunden zum Essen gebraucht, bis jeder mal dann irgendwie dazu kommt, sich was zu essen zu holen und da Schlange zu stehen. Und das war so möglich, ihr das zuzutrauen, dass sie da alleine sitzt. Und der Mucki hat sich eh komplett alleine sein Zeug geholt und sein Ding gemacht. Da war dann eher so das Learning und das Training dahingehend, dass er einfach erstmal in Maßen sich auf den Teller nimmt und nicht zwei Erwachsenenportionen draufschaufelt, um dann nach 3 Bissen zu merken, schmeckt mir eh nicht. Aber ansonsten hat er sich einfach auch total selbstständig da in dem Restaurant bewegt und sich Zeug geholt und auch für seine Schwester mitgeholt. Also er ist ja wirklich absolut toller, großer Bruder. Ja, und in diesem Urlaub waren wir beide so, mein Mann und ich, so, ey, wollen wir es nicht einfach nur genießen, wie entspannt es gerade eigentlich ist und wie schön es ist? Wollen wir wirklich nochmal auf Start zurück und das Ganze nochmal durchlaufen? Ja, und natürlich hat man ja auch so, hey, ich bin 36, ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Wenn wir in 2 Jahren sagen, ey, der Kinderwunsch ist schon echt da und so, dann ist die kleine Murmel 5,5. Und dann ist sie noch mal selbstständiger. Also naja, auf jeden Fall wollte ich euch da mal mitnehmen, dass wir da gerade einen spannenden Gedankenumbruch haben und uns das zum ersten Mal auch so gestatten, mal zu überlegen, hey, wie ist es denn, wenn wir uns von dieser Vorstellung einer 5-köpfigen Familie verabschieden? Und das ist wirklich auch echt schön, diese Vorstellung. Also wenn ich daran denke, dann sehe ich vor allem auch direkt so, ich spüre direkt so eine Entspannung, so eine Entlastung, so eine Leichtigkeit. Und ja, war mir ein Bedürfnis, euch das zu sagen, weil so viele von euch irgendwie mitgefühlt haben und das Thema ja auch haben. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen von Frauen, die meinten, Isa, mir geht's genau gleich. Irgendwie ist unser Alltag rappelvoll und immer was los. Und trotzdem hätte ich gerne ein drittes Kind. Und wisst ihr, was ich auch manchmal denke? Habe ich neulich zu meiner Mama gesagt. Ich bin ja gerade auf einer eigenen Warteliste für eine Diagnostik bei mir selbst. Habe ich mich endlich mal dazu durchgerungen. Das To-Do steht seit 6 Monaten auf meiner To-Do-Liste. Wenn das mein Mann hören würde, der würde lachen, weil das ist die durchschnittliche Zeitspanne, die ich brauche, um To-Dos, die keine Prio zwischen 1 und 5 haben, diese To-Dos abzuhaken. Das sind immer 6 Monate. Ja, die Steuererklärung 2023 lag auch 6 Monate auf meinem Schreibtisch, bis ich mich dazu durchringen konnte, meinen Beitrag dazu zu leisten, obwohl wir eine Steuerberaterin haben. Aber naja, es sind irgendwie immer 6 Monate. Und ich stehe da auf einer Warteliste und ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt, ob das so ein ADHS-Ding sein könnte, ne? Dass man so das Gefühl hat, boah, drittes Kind wäre irgendwie geil. Das gibt ja so lustige Memes oder Reels auf Instagram von so typischen ADHS-Lern. Also du hast irgendwie 10 Projekte, die alle brennen und du bist so komplett am Untergehen und dann wirft dir jemand noch das 11. Projekt zu und du so, yeah, her damit. Ja, also es sind gerade da ganz viele Gedanken bezüglich in mir und auch in meinem Mann und in uns und who knows. Also habt nicht so immer diesen Gedanken im Kopf, dass wir auf jeden Fall ein drittes Kind bekommen. Aktuell ist es eher so, dass wir sagen, jetzt gerade im Moment ist es eigentlich so, wie es ist, auch gut. Und wir haben das Schicksal jetzt mal so einfach entscheiden lassen. Never Ending Story Schlaf, zweites Thema, was jetzt im Juni echt präsent war. Der Mucki hat in seinem Leben noch keine Nacht alleine geschlafen. Und es ist ja generell so, dass Kinder mit einer Neurodivergenz ja in Bezug auf Schlaf, Einschlafen, Durchschlafen viel, viel mehr Koregulation brauchen oder auch viel mehr Begleitung der Eltern brauchen als jetzt neurotypische Kinder oder Kinder, die eben keine Neurodivergenz haben. Bei ihm ist es so eine Sache, er ist ja ein ultra frecher, aufgeweckter, kleiner rebellischer Junge, ja. Und so eher so ein Draufgänger. Und ich finde auch, er ist eher so einer von den Coolen. Und ich glaube, das würde uns eigentlich wenn man ihn so im Alltag kennt, würde das niemand so direkt vermuten, wie verschmust dieser kleine Kerl ist und wie sehr er das liebt und braucht und es ist im Bett liegen und sich jederzeit an eine Bezugsperson schmusen zu können. Das ist für ihn ultra wichtig. Und gleichzeitig haben mein Mann und ich halt auch gesagt, wir liegen seit 3 Jahren in unterschiedlichen Betten. Wir waren immer so Eltern, die gesagt haben, wir werden niemals in getrennten Betten schlafen für unsere Kinder. Also wer lässt denn sowas mit sich machen? Das ist so geil, oder? Was man immer denkt, was man selbst mal für Eltern sein wird und wie anders man ja alles machen wird als bekannte Freunde oder Prominente, von denen man halt sowas hört und sich nur denkt, oh Gott, ne, oh Gott, die richten ihr Leben ja komplett nach dem Kind aus. Naja, und dann wird man Eltern und so, willkommen im Club. Davor war man einfach nur komplett unwissend. So, und wir liegen halt in getrennten Betten, weil die Kinder einen so anderen Schlafrhythmus haben. Der Mucki ist eigentlich abends um 7 müde, weil der morgens um 5:45 aufwacht. Dann könnte der eigentlich, wenn wir jetzt nur ein Kind hätten und uns da komplett so nach ihm richten würden, dann würde ich sagen, darf der um 7:15 im Bett liegen und der würde um 7:30 würde der friedlich schlafen. Und dann könnte der bei uns im Bett liegen und es wäre alles easy. Jetzt sind wir aber nun mal zu viert und er hat eine Schwester. Und diese Schwester, die ist immer noch in der Kita und in der Kita wird Mittagsschlaf gemacht. Auch wenn sie seit einem halben Jahr eigentlich keinen Mittagsschlaf mehr braucht. In der Kita gibt es Mittagsschlaf. Auch endloses Thema, habe ich schon mehrfach angesprochen, aber es geht halt anders nicht. Die können das nicht leisten, strukturell, dass sie sagen, da gibt es noch eine Erzieherin, die mit den Kindern wach bleibt, die schon alt genug sind, um keinen Mittagsschlaf mehr zu brauchen. Das müssen halt alle in den Schlafraum und sich hinlegen und ruhig sein. Ja, und irgendwann schläft sie halt dann doch ein, die kleine Murmel. Und dann ist die eigentlich bis 9 Uhr abends fit und wach und schläft aber morgens gerne bis 7:30. Und die Murmel ist auch jemand, die wacht öfters mal noch in der Nacht auf und ist so ein bisschen knatschig und unruhig. Und der Mucki schläft eigentlich wie ein Stein. Den legt man um 7:30 hin und dann knipst man sozusagen die Birne aus und die Birne knipst sich selbst um 5:45 wieder an. So, und die stören sich halt gegenseitig krass in ihrem Schlafrhythmus. Und wenn der Mucki mit seiner Schwester in einem Zimmer schläft, dann wird er in der Nacht öfters wach wegen ihr. Sie wird morgens früh aufgeweckt von ihm und kann da nicht mehr einschlafen. Und dann ist sie müde und er ist müde. Und das ist irgendwie eine total schlechte Kombi. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, der Mucki zieht in sein Zimmer und wir gucken mal, ob er alleine schläft. Und dann haben wir immer noch uns zu ihm gelegt zum Einschlafen und haben aber gemerkt, nee, der hat wirklich das Bedürfnis, dass jemand bei ihm liegt. Und dann haben wir eben angefangen, in getrennten Betten zu schlafen und wir wechseln uns im wöchentlichen Rhythmus ab. Es gibt die Mama-Woche und die Papa-Woche. Und jedes Kind hat eben im Wechsel eine Woche Mama-Woche und Mama-Bett und eine Woche Papa-Woche und Papa-Bett. Und jetzt haben wir aber nach 3 Jahren gesagt, wir wollen wieder im selben Bett schlafen und haben dieses Projekt gestartet, dass wir unseren Sohn daran gewöhnen möchten, dass er in seinem Zimmer, in seinem Bett alleine schläft und sich dabei trotzdem sicher und geborgen fühlt. Jo, Leute, was soll ich sagen? Vielleicht machen wir uns den Stress auch immer selbst. Keine Ahnung. Aber ja, wir haben halt das Bedürfnis, dass wir wieder als Paar im Bett zusammenschlafen. Und es ist nicht so einfach. Ja. Ein autistisches Kind daran zu umzug, diese Routine, diese seit 7 Jahren bestehende Routine, die für ihn wirklich wichtig ist, umzugewöhnen. Und das ist halt auch so ein Struggle, ne? Ich bin auch ständig am Hin und Her. Es gibt immer wieder so Einbrüche, wo ich denke, ist es so wichtig, dass wir in einem Bett schlafen? Ist es nicht vielleicht doch für unseren Sohn so ein wichtiger Faktor, so eine wichtige Koregulation, dass wir es noch ein bisschen durchziehen? Und wir haben vor einem halben Jahr mit ihm mal drüber gesprochen und da hat er dann gesagt, zu meinem 7. Geburtstag schlafe ich allein. Bis dann schaffe ich das, aber bis dahin brauche ich euch noch. Und es war immer präsent bei uns allen, auch bei ihm, aber es ist halt nicht so einfach, ne? Das sagt sich so leicht, er ist ja auch erst ein Kind. Und er hat dann doch gemerkt, so leicht fällt es ihm nicht. Und da sind wir gerade dran und wir versuchen da echt eine gute, strukturierte Ablösung zu schaffen, dass wir wirklich auch erstmal davor noch ausgiebig miteinander kuscheln und dass wir uns dann langsam von dieser Nähe im Bett lösen, ihm natürlich eine ganz schöne Wohlfühlatmosphäre in seinem Bett, in seinem Zimmer schaffen. Also er schläft ja eh schon seit 2 Jahren in seinem Bett und das ist super. Also da haben wir schon mal eine gute Basis. Es ist jetzt nicht für ihn so ein ganz neuer Raum, weil er davor im Elternbett geschlafen hat. Und trotzdem, ja, ist einfach schwierig. Also wir hatten auch wirklich die letzten 3, 4 Wochen schlafmäßig war es le horreur. Echt wahr. Also es ist so eine Katastrophe. Und es ist halt, man macht einen Plan, man überlegt sich alles schön in der Theorie und bespricht das dann noch mit irgendwelchen Experten. Und dann ist die Realität einfach eine völlig andere. Und dann steht man manchmal da und denkt sich, boah, fuck. Wie gehen wir jetzt damit um? 2 schreiende Kinder und die Kinder haben dann auch noch eigene Ideen. Und dann denkt man so, stopp, nein. Der Mucki hatte dann die Idee, dass seine Schwester bei ihm schläft und dann machen sie ein Kinderbett. Oh Mann, dann haben wir das auch probiert, dann war es noch alles noch chaotischer. Auf jeden Fall, Thema Schlaf ist irgendwie gerade im Juni total präsent gewesen. Und es ist gerade so ein To-Do, wo wir dran sind. Und ich habe mir da auch, also wir haben so einen Schritt-für-Schritt-Plan, so einen 5-Punkte-Plan haben wir uns überlegt, wie wir das angehen. Wir sind gerade bei Punkt 3. Also diese Woche ist Mama-Woche, das heißt, ich schlafe gerade bei ihm im selben Zimmer auf einer separaten Matratze mit Sichtkontakt. Er braucht trotzdem noch mich zum Einschlafen, aber es hat geklappt, dass er die komplette Nacht in seinem Bett geschlafen hat. Und ich auf der Matratze am Boden. Und also ich merke es trotzdem an mir, Schlafqualität. Ich bin ständig aufgewacht. Ja, ist einfach anders. Ich werde, wenn das rum ist, ne, wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, natürlich werde ich die auch mit euch teilen und da mal so unsere Best Practice mit euch teilen. Wahrscheinlich mache ich einen Blogartikel auf meiner Website dazu mit so einem PDF, das ihr euch vielleicht auch dann ausdrucken könnt und diesen 5-Steps-Plan, den haben wir auch wirklich mit Experten nochmal abgeglichen, also mit seinen Experten, dass der Hand und Fuß hat. Vielleicht könnt ihr euch den dann für euch irgendwie auch mal nutzen, wenn ihr das Thema auch habt. Aber das ist gerade sowas, wo ich denke, ja, das ist so ein absolut typisch neurodivergentes Ding, dass das Schlaf einfach so ein Riesenthema ist und dass die Kinder eben, ja, es ist nicht so easy. Und Schlaf ist einfach sowas enorm Wichtiges, wenn einem Schlaf fehlt, wenn man nicht gut durchschläft. Also ich habe seit Wochen keine 2 Stunden am Stück geschlafen. Und dann fragen mich die Leute oft, also warum bist du jetzt schon wieder krank geworden? Oder warum bist du gerade so, ja, warum bin ich gerade so erschöpft? Ja, da ist die Antwort. Und ja, trotzdem ist halt immer so eine Frage, wie wichtig ist einem das gerade? Und wir haben das Gefühl, es ist jetzt einfach auch an der Zeit. Ich glaube, es ist gerade ein guter Zeitpunkt. Er ist generell, ansonsten geht es dem Mucki gerade richtig gut. Der ist richtig gut aufgestellt. Der ist richtig gut drauf. Es ist gerade richtig cool eigentlich so. Und bevor jetzt wieder irgendwas losgeht mit neuem Schuljahr und dies und das, wollten wir eigentlich das Thema mal angegangen sein. Genau. Und neues Schuljahr. Hey, ganz schöne Überleitung zu meinem 3. Punkt, den ich mit euch noch besprechen wollte. In der Recap-Folge ist Schule und Hort. Wir haben uns ja dazu entschieden, unseren Sohn aus dem heilpädagogischen Hort rauszunehmen und ihn in einen Regelhort am Nachmittag zu tun. Und es sind so verschiedene Punkte, die mich dazu gebracht haben. Zum einen eben, dass dieser heilpädagogische Hort strukturell sehr unflexibel ist, ne? Das ist eine feste Struktur. Das ist ein Tagesablauf, die Kinder kommen dahin und die Kinder bleiben alle bis 17 Uhr und dann werden sie mit Bussen nach Hause gefahren, mit Schulbussen. Und das ist einfach zu lang für unseren Sohn. Ich merke, dass der kommt abends um 5, 6 heim und dann hat er noch so viele Dinge, die er gerne machen würde. Mit uns, mit seiner Schwester, alleine. Und dann wird es so spät mit allem, dass er eben auch echt oft erst um 9 im Bett liegt und eigentlich schon total müde ist, aber es gar nicht möglich war, alles, was wir davor vorhatten, noch früher zu beenden, früher hinzukriegen. Also das ist der, würde ich sagen, der größte Punkt, ne? Die Uhrzeit. Und ich habe auch immer wieder mit den Betreuern im Hort gesprochen und gemeint, seht ihr das nicht auch, dass er eigentlich kürzere Zeiten bräuchte? Und ich versuche auch immer wieder das anzuregen, dass die da ein bisschen ihre starren Strukturen öffnen und das und ein anderes Modell auch anbieten, weil es gibt tatsächlich viele Eltern, die genau wegen dieser starren Struktur ihre Kinder nicht in so einen Hort geben. Und man könnte es eher dann auch echt sich abwechseln, sagen, wir teilen uns einen Platz, ne? So, dass zwei Kinder auf einen Hortplatz kommen und der erste darf Montag und Dienstag um 15 Uhr gehen und der andere Mittwoch, Donnerstag, Freitag um 15 Uhr gehen. Und dass man sich das, also ich, weil immer dann gesagt wird, naja, das ist ja nicht machbar für so einen HPT-Hort, dass jedes Kind kommt und geht, wann es will, weil es gibt ja fixe Therapien und das wird ja bezahlt von dem Träger. In unserem Fall ist es das Jugendamt, das diese teilstationäre Maßnahme, wie das offiziell heißt, bezahlt. Ja, trotzdem sollte es da Lösungen geben, weil für unseren Sohn ist es jetzt halt so, dass wir gesagt haben, gut, ciao, dann gehen wir halt raus. Das war aber nicht der einzige Grund. Ich fand ansonsten tatsächlich auch, klang alles in der Theorie sehr, sehr super so bei diesem Hort und alle in unserem ganzen Umfeld, also alle Experten, ob man jetzt Erzieher aus dem Kindergarten nimmt, Lehrerinnen aus der Schule, sogar die Erzieherin, die Kita-Leitung bei meiner Tochter oder die Ärzte, alle loben diesen Hort und sagen, das ist ein super toller Hort. Und wenn ich da reingehe, fühle ich mich auch total wohl. Das sind tolle Leute, es ist eine super Stimmung dort. Und trotzdem denke ich mir so, diese Therapien, die dort angeboten werden, die klingen in der Theorie ganz toll. In der Praxis finde ich es tatsächlich relativ katastrophal, muss ich echt sagen. Wie oft da Therapien ausfallen, verschoben werden, wie wenig Kapazität da wirklich da ist. Mein Sohn hätte eigentlich Anspruch auf viel mehr Therapien, als er eigentlich bekommt, weil die dort nicht die Kapazitäten haben. Und das ist auch sowas, das haben wir erst festgestellt, so 2 Monate nach Hortbeginn. Ja, und das ist ja auch gerade in der Hi Baby WhatsApp Community wurde auch viel über Schule geschrieben. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, ne, wenn ich jetzt eine Mama bin, die ihr Kind jetzt im HPT-Hort, die einen dieser super extrem begehrten Plätze auch bekommen hat und die jetzt die Folge hier von mir hört und vielleicht verunsichert ist und denkt, oh nein, ich wollte alles richtig machen und jetzt sagt Isa, dass das irgendwie alles auch so ein zweischneidiges Schwert ist. Entspannt euch. Entspannt euch. Man kann nicht alles richtig machen und das ist auch nicht der Anspruch. Ne? Das Leben ist das Leben und es kommt, wie es kommt. Jeder Hort ist komplett individuell. Man kann nichts über einen Kamm scheren. Man kann da überhaupt nichts verallgemeinern. Jedes Kind ist individuell und ich glaube, man geht nach bestem Wissen und Gewissen und eigenen energetischen Ressourcen, geht man den Weg, ne? Und bei uns war es jetzt auch so, wir haben den Weg eingeschlagen, HPT-Hort. Ich glaube, wenn wir es nicht gemacht hätten, dann wäre das immer im Hinterkopf gewesen, oh, wäre das nicht doch für ihn die beste Wahl? Und jetzt können wir sagen, nach einem Schuljahr, er hat es überstanden, ja. Ich fand, das war ein echt knackiges Jahr für ihn. Es hat ihn viel gekostet, viel Energie. Er ist der, der als erstes aus dem Haus geht und als letzter wiederkommt. Und wir als Eltern haben ganz viel dazugelernt. Ich habe jetzt echt so einen Fahrplan, wie es die nächsten Jahre weitergehen könnte. dadurch entwickelt, wo ich mir denke, okay, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dann im dritten Jahr das so und so machen und hier und da. Und es hat uns auf jeden Fall total viel gebracht. Und wir werden einfach im nächsten Schuljahr den Regelhort machen. Und auch da, ey, das ist unvorstellbar, wie viel Arbeit das alles ist. Weil er in diesem Hortplatz auch, also in diesem Hort auch einen Inklusionsplatz bekommt. Also er ist ein E-Kind. Wow, und was das wieder an Bürokratie ist und an Arbeit ist und an Gesprächen mit, auch hier wieder, dem Träger, das Jugendamt. Ich habe das nachrecherchiert. Mein Sohn hat als Inklusionskind in einem Hort 4,5 Hortplätze belegt. Die werden bezahlt vom Jugendamt. Und da habe ich so ein Riesenthema jetzt die letzten Wochen gehabt, dass ich habe aus Kindessicht, ne, diese 4,5 Plätze sozusagen aus Sicht meines Sohnes gesehen und habe dann immer gesagt, na, dafür wird ja dann seine Hortgruppe kleiner gemacht. Und die Erzieherinnen oder auch die Leitung und also alle Expertinnen, sage ich jetzt mal, also alle, die außenstehend damit beruflich zu tun haben, haben dann gesagt, ja, nee, also darum geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, dass die Betreuerinnen im Hort die Kapazität haben, für unseren Sohn da zu sein. Und wenn die sagen, wir können die Plätze auch voll belegen und schaffen das trotzdem von der Kapazität her, sein Extrabedürfnis zufriedenzustellen, sage ich mal, oder die extra Care-Arbeit mit ihm zu leisten, dann ist ja alles gut. Und das war so lustig, weil ich da auch eben mit der Kita-Leitung von unserer Tochter drüber gesprochen habe, die genau dasselbe auch mir so gesagt hat. Und da habe ich so gemeint, nee, das ist aus Sicht der Betreuerinnen oder der Erzieherinnen, klingt es so, ja. Aber es gibt ja zwei Punkte. Es gibt zum einen die Erzieherinnen, wo man sagt, okay, hey, könnt ihr das leisten? Voll besetzt ist bei uns 18 Kinder. Also wenn die Hortgruppe 18 Kinder hat und eins davon ist autistisch mit ADHS, könnt ihr das leisten? Oder sagt ihr, boah, nee, also da brauchen wir eine kleinere Gruppe. Das ist das eine, das ist total wichtig. Das möchte ich auch überhaupt nicht kleinreden. Das ist absolut essentiell, dass die sagen, sie können das leisten. Und trotzdem ist es nur die Hälfte der Strecke, also nur halb weit gedacht. Denn auf der anderen Seite, und das habe ich jetzt eben schon der Kita-Leitung erklärt und werde ich auch noch im persönlichen Gespräch im Hort erklären, ist die andere Seite ja auch, was bedeutet denn Inklusion für meinen Sohn? Also mein Sohn hat einen Inklusionsplatz. Er soll in einen normalen Hort inkludiert werden. Da geht's ja nicht darum, ob die Erzieherin die Kapazität für ihn hat, sondern was bedeutet denn für ihn, inkludiert zu sein? Das heißt, er sollte sich dort wohlfühlen, er sollte dort klarkommen, er sollte den Tag dort einigermaßen gut überstehen können. Und was ist dafür für meinen Sohn maßgeblich wichtig? Und da sage ich, eine kleinere Gruppengröße. Also für ihn würde das einen wahnsinnigen qualitativen Unterschied machen, ob da 14 Kinder drin sind mit ihm oder 18. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und das ist nur ein Thema, das gerade in Bezug auf den Hort ja präsent ist. Das ist wirklich, es ist wirklich wahnsinnig zeitintensiv, so generell mit einem besonderen Kind den Alltag zu rocken. Also was für Extrarunden wir bei jeder Kleinigkeit drehen müssen, wo ich denke, andere gucken sich den Hort an, melden ihr Kind da an und fein ist es. Und bei uns sind es mehrere Vorgespräche, monatelang Bewilligungen, Gutachten, die jetzt neu erstellt werden müssen, Freigaben, Gelder, die verteilt werden müssen, Gelder, die genehmigt werden müssen. Die nächste Frage ist, wie kommt unser Sohn in diesen Hort? Dafür hat gerade noch niemand eine Lösung und da muss man als Eltern einfach ran. Und das ist auch so ein Learning, das ich in den letzten Jahren auch so ganz extrem hatte. Du musst als Mama oder Papa eines besonderen Kindes, musst du mit absolut wachem Verstand die ganze Zeit dabei bleiben. Nee, das klingt zu hart. Nee, du musst nicht, aber im Bestfall, ne? Im Bestfall bist du mit maximalem wachem Verstand immer dabei. Aber dann brennst du aus. Dann hast du einen Burnout. Ich schramm da ja auch immer wieder mal so dran vorbei, wenn ich mich zu sehr in was verbeiße. Oder das war ja auch so, warum ich dann in Therapie war. Vor 3 Jahren habe ich, glaube ich, die Therapie gestartet. Vor 1,5 beendet oder so. Weil ich perfekt sein wollte. Ich wollte alles bestmöglich für meinen Sohn machen. Und ja, nichts verpassen, nichts übersehen, nichts schleifen lassen. Alter, und das ist ein Fass ohne Boden. Da kannst du darin dich komplett verlieren. Und da dann zu begreifen, okay, ne, ich gucke, was meine Ressourcen hergeben und dann mache ich das. Und das ist halt gerade bei uns auch der Hort. Und ich habe ja schon relativ früh gemerkt, dass es mit dem Hort nicht ideal ist. Und hätte ich mehr Ressourcen gehabt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, ne, zum Halbjahr guck mal, dass wir da schon einen Wechsel machen. Aber es ist auch jetzt gut so, wie es ist. Und dann muss man eben auch mal sagen, okay, ich lasse jetzt mal 5 Grad sein. Aber es ist schon enorm, was man da an Aufwand hat für diesen Hort als extra und auch in Bezug auf die Schule, was wir da alles an extra Energie reinstecken müssen und leisten müssen und für Termine haben und auch, ne, weil allein, dass die Schule nicht bei uns im gleichen Ort ist und er nicht einfach dorthin laufen kann. Wobei ich da auch, mein Langzeitplan ist ja, dass er auf die Schule bei uns hier im Ort wechselt, aber eben, wenn er bereit dafür ist. Und das ist aktuell, glaube ich, gerade echt gut, so wie es ist. Also mit der Schule, muss ich echt sagen, sind wir komplett rundum zufrieden. Und ich bin so happy, wie es da bei ihm läuft, wie er sich da zurechtgefunden hat. Und ich fand es auch so einen schönen Gedanken. Im Kindergarten hat sich ja jedes neue Kindergartenjahr die Gruppe um 1/3 verändert. Ne? Also die ältesten Kinder sind in die Schule gekommen und dann kommen noch mal kleine nach. Und das war für den Boy jedes Mal echt anstrengend. Und für alle, das ist für alle Kinder, egal ob die jetzt Autismus haben oder ob die irgendwie neurodivergent sind oder nicht, hat mir eine Erzieherin gesagt, von September bis Dezember ist in Kindertageseinrichtungen erstmal Ausnahmezustand, weil sich die Gruppe neu finden muss. Und ich fand es jetzt so schön, diesen Gedanken, dass sich bei unserem Sohn überhaupt nichts verändert zum neuen Schuljahr. Er hat weiterhin die gleiche Klassenlehrerin, er hat weiterhin die gleichen Klassenkameraden und das finde ich richtig schön. Und auch in Bezug auf den Schulstoff und wie er sich da macht. Ja, das ist echt 10 von 10. Ich bin so zufrieden und da so happy. Und ich denke, ja, wenn wir das jetzt mit dem Hort noch hinbekommen, ja, vielleicht wird es eine runde Sache. I don't know. Kommen natürlich auch noch andere Gedanken plötzlich dazu. Ich habe neulich davon geträumt, dass er wieder Klavierunterricht haben könnte ab September, weil auch das, unser Sohn war ja, als er 5 Jahre alt war, war der ein Schuljahr im Klavierunterricht. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen eine Therapiemaßnahme in Bezug auf Körperwahrnehmung, Feinmotorik, Grobmotorik. Und er ist halt total musikalisch und mag das. Und dann ging das aber nicht mehr wegen dem heilpädagogischen Hort und den Zeiten. Ne? War überhaupt nichts Hobbymäßiges mehr möglich, wenn der abends um 5:30 heimkommt. Und jetzt ist das ja wieder möglich. Und da habe ich auch so überlegt, da habe ich es mal bei unserem Sohn angesprochen und gemeint, hey du, ich habe geträumt, dass du wieder ins Klavier gehst. Hattest du eigentlich Bock, wieder Klavierunterricht zu nehmen? Und dann war gleich so eine innere Stimme in mir, die meinte so, Isa, lass es langsam angehen. Ja, gib ihm mal nicht, du musst jetzt nicht gleich wieder die freie Zeit, die er gewinnt, indem er nicht im Hort ist, mit was anderem zuballern. Aber es wäre ja nur, es ist ja nur ein Ding. Es ist ja nur eine Tätigkeit in der Woche. Aber ja, stimmt schon. Er wird natürlich dafür auch wieder privat Therapien haben. Also Ergotherapie, safe. Und eventuell noch was anderes, wo wir gerade in der Überlegung sind, in der Planung sind. Da müssen wir mal schauen. Also auch das ist halt so ein Ding, ne? Das müssen wir jetzt alles selbst organisieren. Aber ich sage es euch auch ganz ehrlich, die Ergotherapeutin meines Sohnes, die im Hort eben fest angestellt da ist, habe ich noch nie zu Gesicht bekommen. Ich habe von der noch in einem ganzen Schuljahr, ne, kein einziges Mal Feedback bekommen. Ich kenne diese Frau nicht. Und ich habe es schon zweimal angesprochen. Aber ja, es ist halt einfach, es ist schwierig. Es ist einfach ein bisschen anders dort. Und ich hätte gerne da ein engeres Verhältnis mit der Ergotherapeutin, weil ich die so wichtig finde für unseren Sohn. Und deswegen, es war auch so ein weiterer Punkt, wo ich dachte, nee, ich organisiere das lieber privat. Und also was heißt privat? Ne? Natürlich zahlt das die Krankenkasse, aber ich organisiere das lieber selbst und habe dann mit dieser Frau jedes Mal persönlichen Kontakt, wenn ich den Boy abhole. Und ich möchte auch immer wieder mit der so ein Feedback-Gespräch haben, weil ich finde, das ist ultra wichtig. Das bringt dem Kind ganz, ganz viel, wenn Eltern irgendwie aktiv auch Bescheid wissen, was die Therapeutinnen gerade so machen und denken. Und naja, so ist da gerade der Stand der Dinge beim Hort. Ich werde euch da auf jeden Fall, wenn sich das mal alles eingeschaukelt hat, werde ich euch da mal einen Einblick geben, wie sich's entwickelt hat und wie das läuft. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal so ganz, ganz gut drauf für den Endspurt in diesem Schuljahr. Glaub, das kriegen wir alles ganz gut hin. Freue mich total auf den Sommer, der jetzt auch kommt. Und blicke eigentlich auch so dem neuen Schuljahr ganz freudig entgegen, weil ich eben glaube, dass der neue Hort ihm echt gut tun kann durch die kürzeren Zeiten. Er ist ja auch im gleichen Haus wie unsere Tochter dann. Und dann könnte ich die auch gleichzeitig abholen. Muss man mal gucken, je nachdem, wie sich das alles ausgeht mit den Therapien und so weiter und den Hobbys unserer Tochter. Der Kleine, die ist ja so eine absolute Sportskanone. Das ist echt krass. Also das ist echt so krass, ne? Unser Sohn hat, die größte Baustelle bei unserem Sohn ist die Motorik. Und das Steckenpferd unserer Tochter ist die Motorik. Also ja, wie sie sich da immer gegenseitig irgendwie auch ausgleichen, die Geschwisterkinder. Das ist schon spannend. Jetzt ist ja gerade Sommerzeit und Sommerzeit ist auch immer die absolut heiße Phase für eine Podcasterin oder für einen Podcaster, weil da brechen die Hörerzahlen immer ein. Völlig verständlich. Die Leute sind mehr draußen, die Leute haben mehr Sachen, die sie machen, die Leute gehen in den Urlaub und da ist es einfach umso wichtiger, die hier am Start sind, die den Hi Baby Podcast cool finden. Also wenn du dir jetzt gerade denkst, hey, das hat mir gerade was gegeben in meinem Tag oder die Isa mit ihrem Hi Baby Podcast, die möchte ich nicht missen, dann bitte, bitte, bitte zeige das auch auf den jeweiligen Plattformen, indem du den Hi Baby Podcast abonnierst. Abonnieren ist ultra wichtig. Einfach auch die Folge liken oder einen Kommentar dalassen auf Spotify oder auch die Werbung anhören. Denn es ist ja einfach so krass, ne, mit KI-Tools oder wie auch immer, dass die ja tracken. Eine Werbung gilt bei mir nur als gehört, wenn sie auch wirklich gehört wurde, die ersten 20 Sekunden und nicht geskippt wurde, weil dann wird die nicht gezählt. Und das ist die Firmen, ja, die haben inzwischen alle so krasse Tracking-Tools und die gucken nur noch, wie viel wird wirklich gehört und dann sind die da so, ja, ach, wie oft wird auf den Link geklickt? Also wenn ihr mich supporten wollt, hört die Werbung an, klickt vielleicht auch mal in den Shownotes, in den Linktree-Account rein und gebt mir da mal ein bisschen Klicks. Das ist gerade in den Sommermonaten echt schwierig. Ich freue mich da ohne Witz über jeden und jede, die das macht, weil das so essentiell für meinen Podcast-Dasein ist. Nächsten Sonntag habe ich für euch eine ziemlich geile Folge. Die feiere ich selber total und ich bin auch schon ultra gespannt auf den virtuellen Kaffeeklatsch dazu. Kleine Hacks im Alltag mit Kind. Könnt ihr drauf gespannt sein? Da werden wir mal wieder die Schwarmintelligenz hier nutzen. Und ich habe auch so kleine Alltagshacks, wie Dinge einfacher gehen, wie man sich das Leben mit Kind leichter macht. Und das ist, glaube ich, auch wirklich, also mit neurodivergentem Kind sowieso, aber auch alle mit neurotypischem Kind können von diesen kleinen Hacks im Alltag profitieren. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.